It's the economy, stupid. Es ist die Wirtschaft, Dummkopf. Ist vielleicht ein bisschen schräg, so als Wahlkampfslogan, hat aber als solcher Bill Clinton in den 90ern auf dem Weg ins Weiße Haus geholfen. Und der Slogan gilt bis heute. Denn auch im aktuellen US-Wahlkampf zwischen Kamala Harris und Donald Trump spielt die Wirtschaft eine zentrale Rolle. Und heute, in 2 Wochen, wissen wir, wer ins Weiße Haus einziehen wird. Zusammen mit BR-Wirtschaftsexpertin Christine Bergmann analysieren wir, welche Pläne US-Präsidentschaftskandidat Trump für die US-Wirtschaft hat und welche massiven Folgen die für uns hier in Deutschland haben könnten. Hallo Christine.
Hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 23. Oktober. Und wir starten mit einem Auftritt von Donald Trump im Sommer auf großer Bühne.
Das war so der Parteitag der Republikaner. Er stand da vorne noch mit dem Pflaster auf dem Ohr.
Thank you very much. Thank you very, very much. Wow.
Er stand da an dem Pult noch ein bisschen angeschlagen durch das Attentat.
So tonight I make this pledge to the great people of America. I will end the devastating inflation crisis immediately, bring down interest rates and lower the cost of energy. We will drill, baby, drill.
Und er steht da vorne und sagt drill, baby, drill. Also bohren, Öl bohren. Wir gehen wieder weg von modernen Industrien. Wir bewahren das Alte. Wir bohren nach Öl und alles wird gut. Ich bringe euch die Preise wieder runter. Und sagen wir mal so, er macht eine Wirtschaftspolitik, die noch keine Wirtschaftspolitik ist. Es sind im Moment Versprechungen. Das ist Wahlkampf. Ja, also das ist bei uns ja oft auch nicht anders.
Die Kandidaten, also Kamala Harris und Donald Trump, die sprechen im Wahlkampf viel über ihre Pläne für Wirtschaftspolitik. Gefühlt ist es in den USA ein größeres Thema als in deutschen Wahlkämpfen. Ist das wirklich so? Und wenn ja, warum spielt es dort so eine prominentere Rolle?
Opportunity is not available to everyone.
My plan will leave the typical family with many thousands of dollars more than they have right now.
That's why we will create what I call an opportunity economy. An opportunity economy where everyone has the chance to compete and a chance to succeed.
Es ist tatsächlich so. Also für die Amerikaner ist wahlentscheidend, wie es ihnen persönlich geht. Das hat auch schon eine lange Tradition. Das hat schon Ronald Reagan hat in einem Wahlkampf damals schon gesagt, so geht's euch besser als vor 4 Jahren? Wenn nicht, dann wählt mich. Und genau so ist das heute. Es wird immer danach gefragt, wie geht's mir jetzt? Wie fühle ich mich? Fühle ich mich sicher? Das hat natürlich auch was zu tun mit der amerikanischen Kultur. Es hat was damit zu tun mit diesem Aufstiegsversprechen. Vom Tellerwäscher zum Millionär bietet mir meine Regierung diese Möglichkeiten. Habe ich das Gefühl, dass ich das kann oder fühle ich mich abgehängt? Und das ist der eine Punkt. Und sie sind natürlich sehr viel offener als wir hier in Deutschland, was wirtschaftlichen Erfolg angeht. Die sprechen ja viel offener über Geld. In Amerika ist es nicht so schlimm, auch mal zu scheitern, mal einen Rückschlag zu haben. Da richtet man das Krönchen und steht wieder auf und geht weiter. Das ist bei uns doch eine andere Kultur.
Also, du hast das Gefühl, Geld ist auch insofern ein größeres Thema, als auch tatsächlich wirklich mehr darüber gesprochen wird im Alltag.
Ja, man muss es ja vielleicht auch mal sehen. Auch ein Grund dürfte sein, dass die Amerikaner nicht so gut abgesichert sind sozial wie wir. Für die ist es natürlich sehr viel wichtiger, dass es ihnen gut geht, dass sie das Gefühl haben, genug verdienen zu können und Chancen zu haben.
Christine, warum sollte uns denn in Deutschland die Wirtschaftspolitik vom nächsten US-Präsidenten oder der nächsten US-Präsidentin überhaupt interessieren?
Naja, die USA sind die größte Volkswirtschaft der Welt und wir sind ja traditionell ganz eng mit den USA verknüpft, auch wirtschaftlich. Ja, das ist schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs so. Da hat sich ja was entwickelt über die ganzen Jahre, ganz enge Verbundenschaft. Viele unserer Konzerne sind auch dort vor Ort. Also schau dir die Autoindustrie an. Die großen Autohersteller haben alle Werke in den USA und produzieren dort. Das ist also eine ganz enge Verbundenheit und damit ist das auch ansteckend, was in den USA passiert. Man sieht es immer ganz gut an der Börse eigentlich. Wenn an der Wall Street die Kurse runtersausen, dann haben wir auch einen schlechten Tag an der Börse. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Also wir spielen für die USA nicht die Rolle, aber für uns sind die wichtig.
Wie steht es denn aktuell um die US-Wirtschaft, die so wichtig ist?
Eigentlich ganz gut. Das ist ja das Verrückte eigentlich an der ganzen Geschichte, weil viele Amerikaner sagen in den Umfragen, sie haben nicht das Gefühl, dass es gut bestellt ist um die amerikanische Wirtschaft, aber so ist es nicht. Die amerikanische Wirtschaft wächst sehr viel stärker als unsere zum Beispiel. Das ist jetzt nicht übermäßig, mit 2,5% ungefähr wird erwartet. Die Inflation ist deutlich zurückgegangen, wie bei uns auch. Und die Arbeitslosigkeit ist extrem niedrig.
Aber woher kommt das denn dann? Also wenn es der Wirtschaft eigentlich ganz gut geht, wieso haben dann Menschen offenbar den Eindruck, ihnen geht's nicht gut?
Das liegt ganz viel noch an der Inflation. Die Inflation hat auch die Amerikaner sehr gebeutelt, die war sehr hoch. Und die Löhne steigen immer erst später. Ja, also erstmal steigen die Preise, so bleibt es auch erstmal. Und bis die Löhne nachziehen, dauert das eine ganze Weile. In Amerika hat es noch ein bisschen länger gedauert mit den Löhnen. Die haben auch nicht so starke Gewerkschaften wie wir hier zum Beispiel in Deutschland. Außerdem haben sie einen sehr, sehr niedrigen Mindestlohn in den USA. Der ist ungefähr halb so hoch wie bei uns. Und dazu kommt, dass die Preise ja hoch bleiben. Das muss man vielleicht auch mal klar sagen, auch wenn die Inflation zurückgeht. Inflation heißt ja, die Preissteigerung ist nicht mehr so groß. Also die Preise steigen nicht mehr schnell, aber sie gehen nicht zurück. Mhm. Sie bleiben auf dem hohen Niveau. Und das ist das, was die Leute jeden Tag im Supermarkt merken. Dieses ganze Thema übrigens mit den Lebenshaltungskosten, das zieht sich durch den ganzen Wahlkampf. Also das gilt nicht nur für Donald Trump. Ne? Auch bei Kamala Harris steht das im Mittelpunkt. Auch sie verspricht da einiges.
Die Pläne von Kamala Harris für die Wirtschaft, die analysierst du in der neuen Folge vom Plus-Minus-Podcast. Hier in dieser FKM-Folge konzentrieren wir uns auf die Wirtschaftspläne von Donald Trump. Für den Deep Dive zu den Demokraten und Kamala Harris könnt ihr also bei Plus Minus reinhören. Den Link findet ihr hier in den Shownotes dieser Folge. Sehr spannend, auch weil du Harris Wirtschaftspolitik auch nicht so überzeugend und manchmal widersprüchlich findest. Aber zurück zu Donald Trump. Wie will er die Lebenshaltungskosten für Amerikanerinnen und Amerikaner senken?
Donald Trump sagt einfach, dass er das erreicht. Ja, er sagt, er wird die Kosten senken. Es gibt so ein paar Aussagen, die haben wir mal zusammengesammelt. Er sagt zum Beispiel, dass die Autoversicherungen günstiger werden. Sagt aber nicht, wie er das macht.
We will lead a large scale decline in prices. Prices will start to come down.
Ich weiß nicht, ja, wie er sich das vorstellt. Ja. Er sagt auch, die Mieten werden sinken, weil er nämlich die Grenzen zu Mexiko schließen wird und alle illegalen Migranten ausweisen wird. Und dann werden Wohnungen frei und dann werden die Mieten sinken.
Another terrible effect of the Harris migrant invasion is that it is driving housing costs through the roof. You know that, right? You're affected by that. None of them are going to be paying a lot of rent, I can tell you that. Because a lot of those people are people that shouldn't be here. Some should, but a lot of them are people that shouldn't be here.
Also das ist schon abenteuerlich. Da kommt natürlich auch dieser Rassismus, der ja latent vorhanden ist, sehr stark zum Tragen. Und dann hat er auch noch das große Versprechen gegeben, die Energiepreise werden sich halbieren.
What the hell is going on? As president, I will end the Harris-Biden war on American energy on day one. And under my plan, it is my goal to cut your energy costs by 50% in the first year.
50. Mhm. Wie will er das machen?
Ja, auch das sagt er nicht direkt. Er will ja, haben wir ja am Anfang schon mal drüber gesprochen, auch wieder mehr Öl fördern, mehr Gas fördern. Er will da das Angebot sozusagen erhöhen, dass wieder mehr Öl und Gas gibt und damit die Preise sinken. Dass er das dann um die Hälfte sofort schafft, das ist völlig unrealistisch. Denn bohr mal so ein Öl aus den Tiefen heraus, das dauert. Bis die Anlagen aufgebaut sind, bis die ganze Infrastruktur drumherum, die du dafür brauchst, da ist. Das geht nicht von heute auf morgen und auch das kann er nicht einfach nur verordnen.
We will drill, baby, drill, baby, drill.
Und also mehr Öl und Gas, das sind ja quasi die alten Industrien. Das wäre ja dann quasi eine 180-Grad-Wende. Zurück, richtig? Also klimapolitisch auch.
Ja, weil Biden hat ja eigentlich die grüne Technologie gefördert und auch das will Harris tun. Die setzen tatsächlich also auf die grünen Technologien und Trump hält das ja sowieso alles für Unsinn und will das alles zurückdrehen.
Mhm. Also das klingt so, als würde Donald Trump schon ganz schön viel regulieren und in den Markt eingreifen wollen. Passt das zu dieser typischen Devise vom freien Markt, für den die Republikaner eigentlich stehen?
Naja, der freie Markt, dass der alles richtet, das gilt ja schon lange nicht mehr. Das wissen auch die meisten, dass das so nicht funktioniert, wie das manche mal in den 80er, 90er Jahren propagiert haben. Ein freier Markt braucht Regeln. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Aber bei Trump ist es natürlich so, dass er sehr stark in die einzelnen Bereiche hineinregieren will und das eigentlich keine konsistente Industriepolitik oder Wirtschaftspolitik darstellt. Dieses Eingreifen, das ist normal, das hat Obama gemacht, das hat Biden gemacht. Wir denken an den Inflation Reduction Act, wo spezielle Industrien gefördert werden, wo spezielle Unternehmen angelockt werden mit hohen Subventionen. Obama hat schon subventioniert, also das hat lange Tradition, solche Dinge.
Und das machen ja auch andere Länder, ne?
Natürlich, das machen auch andere Länder und vor allen Dingen, wenn die USA das so stark machen, müssen die anderen Länder das machen, weil sonst verzerrt sich ja der ganze Wettbewerb. Also das ist jetzt nichts Neues jetzt eigentlich. Allerdings, nach außen hin geben sie sich immer gerne so das, wir schaffen Regeln ab und wir senken die Steuern, Deregulierung. Das ist so dieses neoliberale Mantra, das sie nach außen hin zwar schon ab und zu noch verkünden, aber was sie tun, ist eigentlich meistens was anderes. Sie fördern schon spezielle Industrien und lenken so auch ihre Wirtschaft. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt mit Kamala Harris, was die so verkündet, dann ist die eigentlich marktliberaler als Donald Trump. Das ist eigentlich sehr überraschend, denn sie will für mehr Wettbewerb sorgen, für strengere Regeln, dass sie überwacht werden, die Regeln und Monopole aufbrechen. Und das ist klassische liberale Wirtschaftspolitik.
Mhm. Und das ist ja nicht nur deswegen überraschend, weil sie eben nicht die Kandidatin der Republikaner ist, die da eigentlich für stehen, sondern sie wird ja auch von Trump und seinem Wahlkampfteam oft als Kommunistin und als super links beschrieben.
Ja,
also
ja,
das stimmt, also das Gegenteil ist der Fall, sagst du.
Ja.
We must defeat Comrade Kamala Harris. I use that term because you know what that term means, right? Communist. She's a Marxist, communist.
Der sagt ja immer, she's a Marxist. Und das stimmt überhaupt nicht. Sie hat sich da auch in einer Rede ganz klar geäußert, dass sie eine Kapitalistin ist.
I'm a capitalist. I believe in free and fair markets. And I believe companies need to play by the rules. Respect the rights of workers and unions and abide by fair competition. And if they don't, I will hold them accountable.
Was sie dann danach gesagt hat, eben mit dem stärkeren Wettbewerb, spricht auch ganz klar für diese Einstellung.
Mhm. Also Trump verspricht den Amerikanern viel, hat für diese Versprechen aber offenbar wenig konkrete Pläne, sagst du. Warum hat er denn trotzdem weiterhin so ein Image vom kompetenten Geschäftsmann mit einer besonders großen Kompetenz im Bereich Wirtschaft?
Er hat zumindest nach außen hin das Bild vermittelt, dass er ein erfolgreicher Geschäftsmann ist. Er lebt ja auch auf großem Fuß und zeigt das auch. Er hat für die Amerikaner diesen Traum verwirklicht, zum Milliardär zu werden. Und sie nehmen ihn sich als Vorbild. Also das strahlt irgendwie immer noch aus, dass er eben der erfolgreiche Geschäftsmann ist und deswegen etwas von Wirtschaft versteht. Und Ökonomen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, unter anderem mit Clemens Fuß, dem Präsident vom IFO-Institut, der sagt, ja, daher kommt das vermutlich, wobei er es nicht so ganz verstehen kann.
Das fällt sehr schwer, Trump zu bescheinigen, dass er wirtschaftlich erfolgreicher ist. Ich denke, das spielt vielleicht eine Rolle, dass bei einigen Trump immer noch als jemand gilt, der als Unternehmer erfolgreich war und viele schließen daraus, dass er etwas von Wirtschaft versteht. Wirklich fundiert ist diese Einschätzung aber nicht.
Weil er reich ist, denken vielleicht manche, der Erfolg gibt ihm recht, aber wirtschaftspolitisch, sagen da Experten, das wirkt gar nicht so kompetent.
Nein, also das heißt noch lange nicht, dass er was von Wirtschaft versteht, sagen sie tatsächlich. Was aber Trump auch noch zugutekommt, und das darf man nicht vergessen, dass in seiner ersten Amtszeit die Wirtschaft relativ gut dastand in den USA. Den Amerikanern ging es gut damals und das haben sie natürlich auch noch im Kopf.
Under my leadership we had the greatest economy in the history of the world.
Was sie vielleicht nicht so ganz im Kopf haben, ist, dass er hauptsächlich davon profitiert hat, was Obama vor ihm gemacht hat, nämlich in der Finanzkrise mit großen Hilfsprogrammen die Konjunktur angeschoben hat. Und das hat sich da eben weiterentwickelt und das überlappte einfach in Trumps Amtszeit mit rein.
And the reason some people think, well, I don't know, I remember that economy when he first came in being pretty good. Yeah, it was pretty good, because it was my economy. We had 75 straight months of job growth that I handed over to him.
Donald Trump verspricht ja nicht nur in Zeiten globaler Krisen, in der wir gerade sind, nicht nur die Wirtschaft stabil zu halten, sondern sie sogar zu stärken. Wie will er das denn machen?
Er will sich abschotten, er will sie beschützen, er will alle, die günstiger sind, die besser auf dem Weltmarkt sind, will er aussperren. Ganz einfach. Über Zölle. Zölle, Zölle, Zölle. Das ist tatsächlich sein Programm. Das ist sein großer Schwerpunkt. War er ja schon damals in seiner ersten Amtsperiode. Das will er aber nochmal deutlich verschärfen. Er will also die Zölle nochmal anheben für alle Produkte aus der ganzen Welt zwischen 10% und 20%, auf chinesische Produkte 60%.
If you don't make your product here, then you will have to pay a tariff, a very substantial tariff, when you send your product into the United States.
Das ist so sein Allheilmittel.
Also das sind Einfuhrzölle, die werden dann auferlegt auf all mögliche Waren, die von außen in die USA importiert werden, zum Beispiel aus China. Und wenn das jetzt 60% sind, wer zahlt dann diese 60% vom Preis obendrauf?
Der Hersteller, der zahlt, er muss ja auch erstmal den Zoll zahlen. Ja? Mhm. Also das ist ja tatsächlich Fakt, der muss an die USA den Zoll zahlen. Letztendlich aber zahlen es die amerikanischen Verbraucher. Auch da gibt es Untersuchungen dazu. Denn die Hersteller werden diesen Zoll auf ihren Preis aufschlagen.
Mhm.
Dadurch
ja.
werden die Waren teurer, die nach Amerika reinkommen. Es gibt eine Untersuchung, dass in der ersten Amtszeit das eine durchschnittliche US-Familie ungefähr $600 im Jahr gekostet hat, an Mehrkosten, weil einfach Produkte teurer geworden sind. Und da geht es jetzt nicht nur um fertige Produkte, es geht auch um Teile, es geht um alles Mögliche, was da reinkommt. Und das widerspricht sich ja jetzt komplett dem, was Donald Trump sagt, dass er die Kosten und die Inflation und die Preise senken wird.
Mhm.
Aber das ist etwas, was er tatsächlich ganz konsequent ignoriert. Die Zölle werden, da sind sich die meisten Experten eigentlich einig, werden die Inflation anheizen.
Trump verfolgt eine sehr erratische Wirtschaftspolitik. Seine Politik würde zunächst die Inflation anheizen, wenn man etwa an die Importzölle denkt. Wenn man wirklich einen 20% Importzoll auf alle Güter erhebt und auf chinesische sogar 60%, dann wird das zunächst mal für einen weiteren Inflationsschub sorgen. Er argumentiert natürlich, das würde dann die Importpreise senken. Also am Ende würden die chinesischen Exporteure weniger erlösen. Aber das ist eine Illusion. Also ein erheblicher Teil dieser Zölle wird auf die US-Konsumenten abgewälzt. Und das würde die Inflation eher noch befeuern.
Das sagt Clemens Fuß vom IFO-Institut. Das ist ein Institut für Wirtschaftsforschung. Das mit den Einfuhrzöllen für China, das hat Donald Trump ja schon mal probiert in seiner ersten Amtszeit als Präsident. Hatte das denn diesen gewünschten Effekt, dass das die Binnenwirtschaft ankurbelt?
Nicht wirklich. Was für Donald Trump ja so ein Dorn im Auge ist, ist die Außenhandelsbilanz. Die misst, was exportiere ich und was importiere ich im Wert. Und für die Amerikaner ist diese Bilanz schon lange negativ. Sprich, sie exportieren viel weniger, als sie importieren. Für Donald Trump ist das eine Abzocke des Auslandes.
We have long been taken advantage of by other countries. And think of it, oftentimes these other countries are considered so-called allies. They've taken advantage of us for years.
Also das hat für ihn nichts damit zu tun, dass die amerikanische Wirtschaft vielleicht nicht wettbewerbsfähig ist auf dem internationalen Markt, dass sie zu teuer ist, dass sie nicht gut genug ist, sondern das ist Abzocke des Auslands. Deswegen die Zölle, das ist die Strafe dafür. Wenn er jetzt die Produkte teurer macht durch Zölle, beziehungsweise sie draußen hält, hat natürlich die amerikanische Wirtschaft im eigenen Land die Möglichkeit, das auszugleichen, da stärker zu werden. Ist aber, sagt man mal, unter ökonomischen Gesichtspunkten nicht immer das Optimale, weil wenn kein richtiger Wettbewerb herrscht, dann tendieren Unternehmen dazu, eben nicht die neuesten Innovationen zu haben, eben nicht kostengünstig zu produzieren, sondern dass es eigentlich zu teuer ist.
Mhm.
Im Grunde hält er das künstlich außen vor.
Ja, und die Handelsbeziehungen ins Ausland und die Exportrate macht das ja auch nicht besser, ne?
Nein, also auch dieses Handelsdefizit hat sich unter Trump in der ersten Amtszeit vergrößert. Also es ist nicht kleiner geworden. Es hat sich vergrößert.
Mhm.
Und das ist etwas, was er nicht öffentlich sagt. Was daran auch so unlogisch ist an dieser Zollpolitik ist, er will ja abschrecken, er will die Chinesen draußen haben. Wenn das so ist, dann will er ja, dass weniger Waren reinkommen, dass sie weniger importiert wird aus China. Dann sinkt diese Zahl der Waren, dann sinken aber auch die Zolleinnahmen.
Mhm.
Also das Geld, das er ja damit einnimmt, und dann, das sagt er ja auch immer, wir finanzieren alles über diese Zolleinnahmen. Nur wenn sie den wirklich gewünschten Effekt erzielen, dann hat er irgendwann keine Zolleinnahmen mehr, weil keiner mehr was exportiert in die USA.
Ja.
Also
ja.
Das ist alles irgendwie nicht so ganz ausgegoren.
Ich habe jetzt den Eindruck bekommen, du sagst, dass Donald Trump mit seinen Zöllen wahrscheinlich das Gegenteil erreicht von dem, was er da den Leuten verspricht, nämlich das Leben für sie wieder bezahlbarer zu machen. Und wenn er diese Handelspolitik mit den Zöllen jetzt ausbauen will, dann wird das ja, das haben wir gerade gehört, internationale Folgen haben. Kommen wir nochmal zu uns, zu Deutschland. Was würde Trumps Wirtschaftspolitik denn konkret für uns hier in Deutschland bedeuten?
Sie würde uns das Leben sehr schwer machen, vor allen Dingen unserer Exportindustrie natürlich, ja, weil die müssen natürlich auch mit höheren Zöllen leben. Das ist mal das eine, die ganz unmittelbare Folge.
Hat Donald Trump eigentlich schon konkrete Zahlen angekündigt in Sachen Zölle für Deutschland, was Deutschland da zahlen müsste, deutsche Unternehmen?
Zwischen 10% und 20%,
mhm,
hat er für alle Nicht-Chinesen gesagt. Okay. Und er hat ja schon angedeutet, dass er zum Beispiel die deutsche Autoindustrie noch viel härter rannehmen will, sozusagen mit höheren Zöllen sie zwingen, in Amerika noch mehr zu produzieren. Sie sind ja schon in Amerika, aber sozusagen sie komplett nach Amerika zu zwingen und dann amerikanischer Autobauer zu sein. Ja.
I want German car companies to become American car companies. I want them to build their plants here.
Das ist aber nur die eine Seite, die für uns einfach den Export schwer macht und die uns natürlich jetzt in unserer konjunkturellen Lage, die ja nicht so rosig ist, ziemlich treffen würde. Unsere Exportindustrie, wir sind abhängig von unserer Exportindustrie. Und jetzt sind deutsche Exportwaren nicht unbedingt Niedrigpreisgeschichten. Das sind ja hochwertige Maschinen, Autos im Hochpreissegment.
Mhm.
Von daher wird es schwierig sein, da den Preis wirklich auf die Verbraucher überzuwälzen. Also das würde uns das Leben in dem Sinne schwer machen. Aber es hat noch viel, viel weitere Konsequenzen, muss man ganz ehrlich sagen. Weil Donald Trump, der will sich vor allen Dingen gegenüber China abschotten. Kamala Harris übrigens auch, also so nicht. Aber er bezieht eben den Rest der Welt auch mit ein. Und da können sich ganz neue Allianzen ergeben. Also er agiert ja so nach dem Motto, bist du nicht für mich, dann bist du gegen mich. Da kann es zu großen Verschiebungen kommen. Das ist eine große Angst, die viele Ökonomen umtreibt. Unter anderem auch Markus Brunnermeier, der ist Ökonom in Princeton an der Universität, der zum Beispiel eben sagt, dass das ganze weltpolitische Gefüge umgeworfen werden kann. Was bedeutet das einfach, sich neue Blöcke bilden würden?
Also es wäre ein riesiger Unterschied für die Weltordnung. Wenn Trump gewinnt, müssten sich die Europäer überlegen, ob sie dann versuchen, irgendwie den Rest der Welt zusammenzuhalten von europäischer Seite aus. Und das klappt auch nicht so einfach.
Es können sich andere Länder China anschließen vielleicht. Da können neue Blöcke entstehen, was wir noch gar nicht absehen können. Und das, glaube ich, ist tatsächlich so eine Entwicklung, die vielen bei uns mittlerweile Sorge macht. Einfach, was es auch politisch für Folgen haben wird.
Spielen wir das mal durch. Die USA sind nicht mehr so ein wichtiger Handelspartner für Deutschland. Es gibt neue, große, mächtige Allianzen von anderen Ländern, zum Beispiel auch mit China. Wozu würde das dann führen für Deutschland und deutsche Produkte?
Ja, das Problem ist, dass unsere Verflechtung mit den USA einfach sehr, sehr stark ist. Die aufzulösen wird unglaublich schwierig sein. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Und nein, er treibt einfach die Welt dahin, dass sie sich entscheiden müssen. Ja, zum Beispiel USA oder China. Ja, das ist aber schlecht. Im Grunde muss man mit allen Handel treiben können. Weil sonst hat man immer dieses Risiko, dass irgendwas mit dem großen Handelspartner passiert. Er zwingt uns zu einer Politik, die wir nicht wollen. Wir wollen eigentlich eine offene Handelspolitik, weil wir natürlich auch davon profitieren. Aber wir wollen uns nicht abhängig machen von einem einzelnen Land. Und er würde uns aber dazu zwingen. Und wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich natürlich vor allen Dingen aus der deutschen Perspektive, aber auch aus der europäischen Perspektive. Und es gibt auch noch andere Länder, die gerne freien Handel treiben würden und nicht gezwungen werden wollen.
Wenn das alles so wenig erfolgsversprechend ist, was Donald Trump da postuliert, warum machen die Republikaner denn mit ihm zusammen diese Wahlversprechen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich kann da ja auch nur Vermutungen anstellen und ich glaube einfach, sie glauben ihm einfach. Sie wollen ihm glauben. Sie wollen, dass da der starke Mann ist, der alles gut macht für sie. Manche glauben tatsächlich, dass diese Politik verfängt. Vielleicht tut sie es ja. Vielleicht haben sie Glück, dass die Weltkonjunktur so gut läuft, dass man das alles überhaupt nicht merkt. Das kann natürlich passieren. Das kann passieren, dass er eingefangen wird, dass er eingenordet wird, dass er einfach dann eine Mannschaft hat, die sagt, naja, cool mal down, ja, und das machen wir jetzt ein bisschen anders. Oder dass die Mehrheitsverhältnisse im Parlament ihn auch beschränken, wenn die Demokraten da haben ja da auch immer noch ein bisschen was mitzureden. Aber in der Summe sagen mir die Ökonomen, Donald Trump ist gefährlich für uns. Donald Trump wird uns vor große Herausforderungen stellen und dass Kamala Harris die eindeutig bessere Kandidatin aus unserer Sicht ist, wirtschaftlich.
Wie kann oder muss Deutschland sich denn vorbereiten, sollte Donald Trump wieder gewählt werden und seine Wirtschaftspolitik wie geplant umsetzen?
Naja, vielleicht muss man erstmal die Nerven bewahren. Wir haben die ersten 4 Jahre durchgestanden. Wir werden hoffentlich auch die zweiten 4 Jahre durchstehen, wenn es denn so kommt. Das Zweite ist, die EU stärken, sich auf die EU konzentrieren. Da wirklich zu versuchen, eine Gegenmacht aufzubauen. Es wird leider nicht anders gehen.
Okay, also nochmal ganz zum Schluss. Du sagst, die Welt geht nicht unter.
Nein, das wird sie sicherlich nicht.
Christine, vielen Dank dir.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Die Wirtschaftspolitik von Donald Trumps Konkurrentin im Rennen um die US-Präsidentschaft, also von noch Vizepräsidentin Kamala Harris, die analysiert Christine Bergmann ausführlich im Podcast Plus Minus mehr als nur Wirtschaft. Den Link findet ihr in den Shownotes. Plus Minus und 11KM findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.
und alle aktuellen Entwicklungen zur US-Wahl natürlich auf tagesschau.de. Max Stockinger ist der Autor dieser 11KM-Folge. Mitgearbeitet hat Christian Schepsmeier. Produktion Christine Dreier, Ruth-Maria Ostermann, Konrad Winkler und Jakob Böttner. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Ich bin Viktoria Koopmann. Bis dann. Tschüss.